Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vatasia. Wir haben ja bei unserer, ich muss ein bisschen schneller reden, weil ich gehört habe, dass manche auf doppelt abspielen drücken bei uns, weil ich so langsam rede und du so schnell. Nein, ich rede natürlich verständlich und langsam für jeden. Aber wir haben immer sehr interessante, liebe, nette Gäste bei uns bei der Vatasia-Woche. Und ein ganz interessanter Mensch, den haben wir uns heute mal abends nach dem Abendessen geschnappt, um ein paar, glaube ich, auch sehr interessante Fragen zu stellen. Der liebe Martin sitzt bei uns am Mikrofon. Und dein Beruf, also erstmal herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Und er hat auch, er kennt unseren Podcast, ein Begrüßungsgetränk mitgebracht. Wir haben hier drei eiskalte Dosen San Miguel. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin, bei uns im Vatasia-Podcast.
Ja, auch euch herzlichen willkommen. Schön, dass ich euch jetzt mal in diese Runde so sehen kann.
Du bist ein ganz interessanter Mensch, beziehungsweise hast auch einen ganz interessanten Beruf. Was machst du berufstätig oder was ist deine Tätigkeit?
Ja, ich bin von Beruf Staatsanwalt, ja, das ist also kein Rechtsanwalt, das ist kein Richter, so irgendwas dazwischen, ja, und ja, das ist ein interessanter Beruf, da hat man viel zu erzählen.
Wir hatten auch mal gesprochen, also von Freunden, die Tochter, die studiert gerade Jura und die sagt, so im ersten Semester sind ungefähr 50% schon weg. Ist das wirklich so? Wie ist da die Ausschussrate? Weißt du das noch?
Ja, das ist brutal. Ich war ja auch lange auf der Uni, aber lass mich ganz kurz noch was ganz anderes sagen, was
gerne
ich vorne loswerden will, bevor wir ins Eigentliche gehen, ja? Also, ich habe die Vermutung, dass sich die Vatasia-Hörerschaft auch aus drei Gruppen zusammensetzt. Das eine ist die Verwandtschaft vom Fizi, ja, seine Mutter und so, ja, und Leute, die mit in der Schule waren. Das zweite sind vom Jupp, die Sportskollegen und alle in der Firma, er war in einer riesen Firma, ja. Und das dritte sind so Menschen wie ich, die halt zufällig mal über den Stream da reingekommen sind. Und Menschen, denen wollte ich was ganz Wichtiges sagen. Also wenn man so, wie ich, so zwischen 50 und 150 Folgen gehört hat, da könnten wir auf die Idee kommen, dass Jupp und Fizi so fiktive Persönlichkeiten sind. Das sind so Rollen, die sie sich vorgestellt haben, so wie Kaspar und Seppel oder Stettler und Waldorf. Ja, und um sich rum diese ganzen Geschichten, diese völlig übertrieben scheinenden Charaktere und so, dass das alles erfunden ist. Ja, und ich bin jetzt seit mehreren Tagen in Mallorca und ich muss mit Erschrecken feststellen, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, die zwei sind genau so in Wirklichkeit, ja, sie existieren, ja, und sie sind in Wirklichkeit genau so, wie sie im Podcast auftreten und auch die anderen Figuren, ja, also was weiß ich, der Weltmeister, der die ganze Zeit rumläuft wie so ein Duracell-Häschen oder der Eschweiler-Martin, der so unfassbar freundlich ist, ja, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, so wie ich, den Mut zu fassen und irgendwie so ein klitzekleiner Teil dieses Vatasia-Universums zu werden. Es ist eine wirkliche Erfahrung fürs Leben. Das wollte ich nur ganz kurz sagen, bevor wir hier ins Eingemachte gehen.
Total lieb, Martin, von mir auch. Herzlich willkommen. Cool, dass du hier bist. Eine Sache muss ich noch richtig stellen. Du hast mit deiner Theorie, ich gehe voll mit bei den drei Punkten. Ich glaube, nur bei Jupp in der Firma weiß keiner, dass er einen Podcast macht. Das ist dann eher bei mir in der Firma. Da ist das irgendwann mal rausgekommen. Also. Ich glaube, Mitarbeitertechnik, ja, wir sind ein bisschen kleiner, haben aber auch, sind auch nicht ganz so klein. Aber ich glaube, in der Firma hält das Jupp immer ganz, ganz. Meine Frau sagt immer, privat bin ich ganz anders. Ich glaube, über Jupp würde ich sagen, der ist auf der Arbeit ganz anders.
Ja, möglich. Also bei mir wissen, glaube ich, tatsächlich nicht so viele. Also ein paar schon, weil ein Arbeitskollege ist ja auch tatsächlich da. Und der andere Arbeitskollege betreut ja unsere Homepage. Also aber man muss ja nicht alles auf der Arbeit erzählen. Aber jetzt erzähl doch mal, ich studiere Jura. Wie werde ich dann Staatsanwalt? Wer wird Staatsanwalt? Wer wird Richter? Wie entsteht sowas? Oder gibt es da nochmal einen Lehrgang?
Ja, also grundsätzlich, Jurastudium ist brutal. Wobei man auch sagen muss, ich war lange Jahre auf der Uni. Ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, ich habe in jeder Stunde habe ich Leute gefragt. Ja, und zwar gerade nicht die 4 von 50, die sich gemeldet haben. Und nach 2 Wochen waren das nur noch 20. Ja, das ist also ganz erschreckend bei den jungen Leuten. Das ist, wir haben ja einen Sprechberuf, aber die trauen sich einfach nicht zu reden. Ich habe immer gesagt, das hier ist eine geschützte Sphäre. Redet bitte, das ist, wird euer Beruf sein. Irgendwann setzen Menschen eure Hoffnung auf euch. Ja, es geht um Geld und Leben und Freiheit und so. Da müsst ihr reden können. Ja, und die dann geblieben sind, da habe ich die gute Hoffnung, dass es weitergeht. Und kurz zum Ablauf, man muss dann ungefähr 4-5 Jahre studieren. Dann macht man ein sogenanntes Referendariat. Das dauert meistens um die 2 Jahre. Das ist so eine, kriegt man ein bisschen Geld und ist dann die Vorbereitung eigentlich für den Richterberuf, aber auch über den Anwaltsberuf. Und dann teilt sich das auf. Also in vielen Bundesländern ist es so, dass Richter und Staatsanwälte wechseln können, valide sind. Und in manchen Ländern kann man sich nur für den Staatsanwalt, also Bundesländern kann man sich nur für den Staatsanwalt oder nur für den Richterberuf bewerben. Aber man muss sagen, das sind halt notenmäßig schon die Besten, außer den Notaren. Die sind noch besser, aber die sind völlig abgespaced.
Du sagtest gerade, du warst lange auf der Uni. Ich dachte erst, du hast lange studiert und hast dir lange Zeit gelassen, aber das hörte sich jetzt gerade an. Warst Dozent an der Uni, du hast...
Genau, nebenberuflich noch habe ich dann Seminare und so gehalten und deswegen habe ich dann ziemlich einen Einblick gehabt.
Du warst für die Ausfall, also dafür, dass die Hälfte und Dreiviertel abhaut, warst du mitverantwortlich?
Es ist wirklich, also das Interessante ist, von denen, die dann übrig geblieben sind, sind auch viele meine Freunde geworden. Ja, also wenn ihr jetzt mal zu mir und auf eine Party kämmt, ich werde euch demnächst mal einladen, ist ja ein bisschen zu fahren für euch, aber da werdet ihr sehen, da laufen ganz viele auch gerade Strafjuristen rum, ne? Das ist ganz toll, aber das sind eben die, die sich getraut haben, die sich überwunden haben und die sich frühzeitig dann auch mit Herzblut für den Beruf entschieden haben, denn das ist was, Jura ist ein Beruf, die Leute sagen immer, es ist trocken, aber das kannst du nicht mit halbem Herzen machen, das ist scheiße.
Das heißt, die Besten, sagtest du gerade, werden Notar,
ja.
Das heißt, Notar ist das, wo man am wenigsten machen muss und am meisten verdient, oder?
Also tatsächlich ist es so, die Notare verdienen ja super viel Geld damit, dass sie irgendwelche Kaufverträge, also Musterkaufverträge vorlesen. Das ist natürlich ja brutal billig verdientes Geld. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel notarielle Verträge für Firmenallianzen zu schließen oder die Verträge für irgendwelche juristischen Gesellschaften zu formen, da geht es natürlich um wahnsinnig viel Risiko. Und das können halt wirklich nur die Besten. Also Vertragsformulierung, das sind die besten 1-2%. Also aber nur die sogenannten Nur-Notare, auch wieder in jedem Bundesland anders. Ne? Der Nur-Notar ist nur Notar. In anderen Ländern ist es so, wenn man mal 10 Jahre Rechtsanwalt war oder 15, weiß nicht genau, dann kann man auch nebenher noch Notar machen. Das müssen keine schlechten sein, aber das ist halt eine andere Hausnummer.
Also mein Haus- und Hofnotar, wo ich jetzt hingehe und ich kaufe ein Haus und
ja,
der packt den Mustervertrag aus der Schublade, wir unterschreiben, alles gut und schön. Das ist easy peasy, das sind jetzt auch nicht die Notare, die du meinst, sondern du meinst Notare, wenn
Nein, das sind die Notare,
ja?
Nur die machen das eben auch.
Nebenbei.
Quasi
Beifang.
Ja, das ist für die jetzt aber intellektuell, also das ist wie wenn ihr mit 70er Puls Radfahrt, ja?
Mhm.
Ne? Und wenn die mal an die Schwelle gehen, dann geht es um ganz andere Dinge.
Notare werden doch bestellt. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht überlegen, ich werde Notar, ich muss dann irgendwie warten, bis einer in Rente geht, tot umfällt.
Genau.
Ist ja. Weißt du, wie viele Notarposten es in Deutschland gibt? Und weißt du,
wie gesagt,
in welche Richtung?
Nein, das Problem ist ja, es ist ja nicht in ganz Deutschland. Es gibt Bundesländer, wie im Saarland zum Beispiel, da gibt es nur Notare und dann gibt es Bundesländer, das ist dann eben diese auch Notare, das ist eine ganz andere Größenordnung.
Okay, aber ich habe die Gesamtzahl, muss man, google ich im Nachhinein gar mal.
Was ist die Aufgabe eines Staatsanwalts?
Ja, also vielleicht mal ganz kurz in die Geschichte. Im Mittelalter und so war es eben so, der Mensch wurde vor den Richter gebracht, ja? Und der Richter hat den Sachverhalt ermittelt und hat ihn entschieden. Und so um die Zeit, also von Napoleon ungefähr, über den französischen Einfluss, der hat ja dann auch das damalige noch nicht Deutschland da besetzt und auch juristisch geprägt. Die Franzosen waren die Ersten, das Verfahren war nicht öffentlich, sogenanntes Inquisitionsprozess, ja, also nicht nur das, was die Kirche da irgendwann, was man immer mit Ketzerverbrennungen kennt, sondern das war halt ein nicht öffentlicher Prozess. Und später hat sich das geändert, die Franzosen haben dann diese Figur des Staatsanwalts eingeführt, das ist der die Ermittlungen leitet. Und irgendwann am Ende entscheidet, ob er den Fall und in welcher Form welchem Gericht vorlegt. Und das ist eben die Staatsanwaltschaft, die aber jetzt in Deutschland noch eine deutlich stärkere Rolle hat als zum Beispiel in Frankreich. Da sind die viel schwächer und haben weniger Aufgaben oder andere Aufgaben. Und in Deutschland haben wir doch eine relativ starke Aufgabe.
Das heißt, der Staatsanwalt hat, also wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich würde jetzt sagen, Du gehst jetzt nicht raus und sagst, ich habe dich beim Clown erwischt, dir mache ich, könntest du das theoretisch, aber ansonsten macht das ja wahrscheinlich die Polizei und die Polizei, sag ich mal, ermittelt oder wie sagt man, oder stellt fest die Straftat und dann kommt die zu dir und du bringst das Strafverfahren in Gang?
Also
oder?
Bis 2009 hieß der Polizist, der Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, jetzt ist er die Ermittlungsperson, das ist ein anderer Name, aber der Polizist ist der Staatsanwaltschaft insoweit untergeordnet, dass er eben das zu ermitteln hat, was der Staatsanwalt ermittelt haben möchte. Rein theoretisch, in der Praxis funktioniert es natürlich nicht immer so, wie man sich es vorstellt. Aber der Staatsanwalt darf sich zum Beispiel nicht aussuchen, ich will jetzt den Müller oder den Meier als Polizisten haben. Das macht die Polizei intern. Ich sage nur, ich brauche die und die Ermittlungen und die zuständige Polizeidienststelle macht das dann.
Weil einer eine Anzeige gemacht hat und die Anzeige kommt dann auf deinen Tisch, oder?
Genau, also die Anzeige geht entweder zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und rein theoretisch auch zum Amtsgericht, da passiert aber in der Praxis nichts. Das sind die Stellen, wo man anzeigt, mittlerweile auch viel online. Ja, und dann muss man eben, und irgendwann, im Saarland sind es 2 Monate, muss die Polizei das Verfahren dann spätestens der Staatsanwaltschaft vorlegen und die entscheidet dann, wie es weitergeht.
Und dann ist dein nächster Schritt?
Ich habe immer 3 Möglichkeiten. Einstellung, weitere Ermittlungen, Anklage, Strafbefehl. Das sind die 3 Grundentscheidungen. Da gibt es natürlich innerhalb nochmal verschiedene Sachen. Aber das sind die 3 Entscheidungen, die ich treffen muss. Das Wichtige ist halt, du musst dich als Staatsanwalt wie auch als Richter entscheiden können. Es gibt hervorragende Juristen, die können das nicht. Die sind super schlau, aber du merkst halt oft, dass das Leben in seiner prallen Fülle und das Gesetz halt nicht 100% zusammenpasst. Ja? Oder es gibt auch Gesetze, die sind einfach nicht gut. Ja? Also kurzes Beispiel, ich werde, wenn ich jemanden am Körper verletze, härter bestraft, wenn ich das mittels eines gefährlichen Werkzeugs mache. So, was ist ein gefährliches Werkzeug? Schwer zu sagen, ne? Eine Pistole sicher, ne? Eine Machete auch, eine Krawatte. Ja? Und dann sagt halt die Rechtsprechung, na, in der konkreten Art und Weise der Benutzung kommt es drauf an. Das ist schon schwierig. Jetzt gibt es aber ganz viele Straftaten, wo sich der Strafrahmen massiv erhöht, wenn ein gefährliches Werkzeug mit sich geführt wird. Wenn ich das Werkzeug aber nicht verwende, ist es super schwer zu sagen, ob das gefährlich ist. Ja, also ich mach's mal als Beispiel. Wenn man einen überraschenden Zungenkuss bei einer Frau macht, in Anwesenheit eines Brieföffners, dann gibt das 5 Jahre Mindeststrafe. Da kann man auch mit einer geladenen Waffe eine Tankstelle überfallen und berauben. Ja, das ist so ein Strafrahmensprung. Ne? Und deswegen, erklärst du mal, ob jetzt der, also man muss den nicht verwenden wollen und die Frau muss den auch gar nicht sehen, ne? Der muss nur da sein. Ne? Und das ist natürlich brutal.
Aber, also wenn der Brieföffner nicht da wäre, und also wir gehen davon aus, der Zungenkuss ist wahrscheinlich ungewollt. Die
natürlich,
Frau
natürlich,
nicht.
Klar.
Ja. Also ich würde jetzt eine Frau ungewollt
überraschend, ne?
Was wäre
wobei dann? Der Zungenkuss ein bisschen umstritten, das ist aber jetzt ein drastisches Beispiel. Gibt halt einige Rechtsprechungen, die sagen, dass der intensive Zungenkuss halt erhebliche sexuelle Handlung ist und deswegen strafbar.
Okay, gehen wir voraus, das ist so. Und ich wäre in einem leeren Raum, ohne irgendeinen Gegenstand, irgendwas. Was gibt es da eine? Genau, lass uns mal das Bierchen aufmachen. Ich mach das Ziechen.
Ja. Ich habe ein bisschen trockenen Mund. Ich merke
das. Ein Traum. Also, gibt es eine Mindeststrafe für den Zungenkuss? Wenn, genau. Wenn ich Brieföffner 5 Jahre?
1 Jahr bis 10 Jahre, Brieföffner 5 bis 15 Jahre.
Krass.
Ja, deswegen sowas sowieso nicht machen, ja, aber schon gar nicht in Anwesenheit von gefährlichen Werkzeugen. Ja.
Gibt es noch Brieföffner? Du hast wahrscheinlich einen Brieföffner, aber mein Papa hatte früher einen. Jupp, hast du einen Brieföffner?
Nee, tatsächlich nicht, aber meine Opa hatte auch noch einen damals.
Ja, aber der Elektriker, der einen Schraubendreher in der Hosentasche trägt, ne?
Ja, dann lass das in der Küche passieren.
Also es gibt so 2 Bonmots vom Bundesgerichtshof. Das eine ist, dass ein Richter gesagt hat, ich kann nicht sagen, was ein gefährliches Werkzeug ist, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. Und das 2. Bonmot ist, dass beim Bundesgerichtshof immer ein Essen einmal im Jahr ist, ein Spargelessen, zusammen mit der Generalbundesanwaltschaft. Und dass dann ein Bundesrichter gesagt haben soll, alles ist ein gefährliches Werkzeug außer gekochten Spargel. Ne, das sind so die, so geht die, die. Aber diese Probleme, die juristischen Probleme, gibt es schon seit über 20 Jahren. Ja, und
was bedarf es? Also da gibt es wahrscheinlich noch mehr solche Beispiele, wo Gesetze nicht der Wirklichkeit sprechen. Was müsste passieren, damit man so Gesetze ändert? Oder an die Wirklichkeit anpasst? Wer macht das? Die Politik macht das?
Ja gut, das ist Parlamentssache. Okay. Ja, und die sagen, also obwohl im Parlament sitzen halt hauptsächlich Lehrer. Ja, da sitzen natürlich auch ein paar Juristen, aber nicht unbedingt Strafjuristen. Und es gibt auch Gesetze, wo zum Beispiel die ganze Fachöffentlichkeit dagegen war. Die kamen dann trotzdem. Nach ein paar Jahren wurde dann so ein bisschen zurückgerudert und so. Ne? Aber das ist halt unser Leben. Ich meine, das ist halt demokratisches System und das wird auch akzeptiert. Und man versucht halt aus den Gesetzen, die man hat, das Beste zu machen. Aber der Ansatzpunkt ja war ja, du musst dich entscheiden können. Ja, und auch mit einem schlechten, das ist wie ein Handwerker, ja, der nicht so gutes Werkzeug hat. Das ist kein grundsätzlich schlechtes, ne, wir sind ein toller Rechtsstaat und für mich immer noch einer der besten in der Welt, ja, aber du musst auch, als Handwerker hast du auch nicht immer das beste Werkzeug und als Fahrradfahrer hast du auch nicht das beste Material. Da musst du halt trotzdem draufdrücken, irgendwie gucken, dass du dein Rennen gewinnst.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen fachlich zum Radsport über. Was mache ich am besten, wenn ich einen Unfall habe, den ich nicht selbst verschuldet habe? Polizei rufen, Krankenwagen rufen, wenn ich auf der Straße liege, gibt es da irgendwie so eine Formel, wo du sagst, wie stelle ich meine Anzeige ganz normal zur Polizei oder was würdest du vorschlagen als Experte?
Also redest du jetzt von einem Alleinunfall oder dass jemand anders einen Unfall hat?
Ich fahre mit dem Fahrrad über den Radweg und von der Seite haben wir ja oft, dass die Straßen dann queren. Du hast als Fahrradfahrer Vorfahrt. Er kommt und fährt mich über den Haufen.
Ja. Also wenn es einen Personenschaden gibt, es ist so, früher war es grundsätzlich so, man hat ja immer die Polizei gerufen. Die ist ja immer gekommen. Aber irgendwann haben dann Polizeien gesagt, wir sind überlastet. Wir kommen jetzt nur noch in Fällen, wo Personenschaden ist. Das wäre ja in deinem Fall der Fall. Also es ist immer sinnvoll, allein um sicherzustellen, dass die Personalien hast und alles, dass die Polizei sich die Sache anschaut. Das führt natürlich dann dazu, dass in der Regel auch ein Verfahren eingeleitet wird. Ja, also Beispiel wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ne? Mhm. Das ist also, das ist normal. Ne? Also man darf nicht denken, der Polizist kommt, guckt sich das an, gibt dir recht und dann ist alles gut, sondern, ne, aber du hast einfach die Chance, dass jemand Objektives relativ früh dabei ist und dann die Sachen eben einfach mal aufnimmt. Ne?
Ist das bei dem diesen Meldebogen, den man von der Polizei bekommt? Ich weiß nicht mehr genau, wie war es nicht. Also diese Volksmund sagt, glaube ich, der Erste ist immer der Schuldige und der Zweite.
Ach so,
der
01 und 02.
Stimmt das?
Jein, also nochmal, das ist ja eine Ersteinschätzung. Ja, da muss der Polizist halt vor Ort erst einschätzen, aber das ist nicht das, was nachher zählt.
Okay.
Ne? Also selbstverständlich ist der Staatsanwalt, der kann das jederzeit umtauschen, ne? Das passiert auch. Ich meine, ich mache jetzt kein Verkehrsrecht speziell, ne? Aber was ich vielleicht ergänzend erzählen will, was jetzt, ich meine, das muss ja immer unterscheiden, Zivilrecht und Strafrecht, ja? Also Zivilrecht, wenn du da irgendwie mit Schuld oder mit Verschulden hast, geht es halt um viel Geld, ne? Kann es um viel Geld geben, das ist klar. Da bist man aber bisweilen ja auch versichert. Strafrecht ist immer was eine andere Hausnummer. Ne? Und da wollte ich zum Beispiel noch erzählen, ganz wichtig, was ist denn, wenn du dafür wenn sich einer verletzt hat, ja, da liegt einer auf der Straße. So, was kann dir da passieren? Ja, und da muss man halt zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, entweder du hast eine Garantenpflicht oder du hast keine. Ja, woraus kriegt man eine Garantenpflicht?
Was ist eine Garantenpflicht?
Genau, was ist eine Garantenpflicht? Garantenpflicht heißt, dass ich für ein Unterlassen strafrechtlich trotzdem in Haftung genommen werde. Ja, also mal als Beispiel, in meinem Pool lasse ich die Poolabdeckung weg, Nachbars Kind kommt, das sehe ich auch, das fällt da rein und ich gucke dann nur zu. Ja, das wäre dann ein Totschlag durch Unterlassen, weil ich es bewusst in Kauf nehme. So. Aber nur, weil ich die Garantenpflicht habe. Jetzt die Frage, wie könnte man im Fahrradfahren eine Garantenpflicht bekommen? Also wissen muss man, wenn man die Garantenpflicht hat, dann wird es so teuer, so viel Strafe droht einem, wie das Grunddelikt hat. Ja, also man kann zum Beispiel auch einen Mord durch Unterlassen begehen, da kriegst du lebenslänglich. Ja? So, und beim Fahrradfahren, Garantenpflichten bekommst du halt grundsätzlich, also Kraftgesetz, Vertrag, tatsächlicher Übernahme und da gibt es noch so ein paar andere Sachen. So, Gesetz ist jetzt nicht so relevant, aber zum Beispiel Vertrag, ja. Der Fahrradguide, der eine Gruppe leitet, der hat natürlich eine Garantenpflicht für die Gruppe. Ja, also wenn der bei der Auswahl der Strecke Murks macht und die endet plötzlich und da kommt einer zu Fall, dann kann es schon sein, dass er strafpflichtig in Haftung genommen wird. Ne? Oder tatsächlich Übernahme, wenn du sagst, ich nehme zwei blutige Anfänger mit, ne, sagst denen, passt alles, ne, und fährst mit denen irgendwo hin, wo es für die völlig ungeeignet wäre und verletzt sich einer, da kann es schon sein, dass man sagt, hier, du hast die Gartenpflicht für die fahrlässige Körperverletzung oder die Tötung auch, ja.
Trotz, hier fahren alle auf eigene Gefahr oder was bei Rennen immer gesagt wird, ja doch, da gibt es am Anfang diesem, bei Hobby-Lizenzrennen, da gibt es am Anfang dieses, sie fahren nach Paragraph, schlag mich tot, sowieso jeder auf eigene Gefahr.
Ja gut, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Genau, das ist halt der Unterschied, ja, ob du ein Guide bist und für die Gruppe Verantwortung bist. Ne? Klassisches Beispiel in der Rechtsprechung ist immer der Bergführer, ja, mhm. Aber der Fahrradguide ist so weit entfernt auch nicht. Ne? So, das ist die eine Hausnummer, das ist die teure Hausnummer. Die nicht ganz so teure Hausnummer, Höchststrafe vergleichbar mit einer einfachen Beleidigung, ist die unterlassene Hilfeleistung. Ja, da ist es eben so, wenn du bei Not und gemeiner Gefahr etc. keine Hilfe leistest, dann kannst du bestraft werden. Ne, wer sich also, wer an einen Unfall kommt und nur rumgafft, ja, der kann strafrechtlich verfolgt werden. Ausnahme, wenn es nicht zumutbar ist. Ja, mal als Beispiel, ich bin vor ein paar Monaten auf der Autobahn gefahren, hat sich vor mir einer richtig zerlegt. Ich hatte zwei Kinder im Auto und es war dunkel. Und ich war vorher 150 gefahren, ich konnte gut abbremsen. So, jetzt hatte ich die Wahl, stelle ich mich vor diesen Unfall, lasse die zwei Kinder im Auto und gucke, ob es dem gut geht. Oder fahre ich durch den Unfall durch und rufe den Notruf. Denn wenn von hinten einer mit 150 gekommen wäre, wäre der mir reingeknallt. Ich denke, ich habe mich richtig verhalten, dass ich nicht mein Leben und das Leben meiner Kinder riskiert habe, indem ich eben den Notruf gewählt habe. Ne? Also in so einem Augenblick musst du dich dann nicht noch vor den Unfall stellen, wenn die mit 150 angerast kommen können. Ne? Das mal so als Beispiel für die unterlassene Hilfeleistung. Ja, wenn sich beim Radfahren einer ablegt, dann hast du eine Pflicht, dort zu helfen, wenn dir das irgendwie zumutbar ist.
Ich habe noch eine Frage. Gut, Verkehrsrecht, sagtest du, ist nicht so ganz dein Thema, aber bei uns gibt es eine Ampelkreuzung und wenn die Ampel auf, und wir biegen da rechts ab, wenn die Ampel auf rot ist, kannst du vorher auf den Bürgersteig fahren mit dem Fahrrad, fährst um die Ecke rum und kannst dann wieder auf die Straße fahren und weiterfahren. Letztes Mal waren da eine Polizei, die hat uns dann auch durch den Lautsprecher dann verwarnt, mündlich. Ja. Ist sowas gestattet? Also kann man da belangt werden? Oder ich darf doch wahrscheinlich theoretisch von Straße auf Bürgersteig
wechseln? Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung.
Okay.
Ja. Nicht den Hauch einer, ich will es gar nicht wissen. Also ja. Es soll auch bitte gar keiner gucken, wie ich morgens so zur Arbeit komme, die letzten 3-4 Kilometer mit dem Rad durch Saarbrücken. Ja, da muss ich auch noch an der Hauptpolizei von Saarbrücken vorbei. Ne? Also da legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Hast du denn einen Bonus, wenn die dich anhalten und sehen, ach, mach die, nee. Ist schon okay.
Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich meinen Dienstausweis wirklich fast noch nie rausholen musste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Polizist sagt, das Geweih hänge ich mir gerne an die Wand. Deswegen,
ach so, das ist
dass
die
eher extra ein Malus. Ja, da muss man ganz klar sagen, also dieses berühmte, was ist das, der Rabe hackt dem anderen Raben keine, Krähe, Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Das ist überhaupt nicht so. Ja? Ja, also nur mal als Beispiel, wenn ein Polizeiauto in eine Radarfalle fährt und hat nicht die Not, also nicht die Sirene an Blaulicht, dann werden die 100% verfolgt. Ja, also die zahlen dann alles, die kriegen auch Fahrverbot und alles. Ja? Also das sind die eisenhart bei uns in Deutschland.
Ja. Promillegrenze am Rad.
Jo, also ne, absolute und relative Promillegrenze. Die absolute ist im Augenblick, so viel ich weiß, bei 1,6. Kann auch 1,5 sein. Absolut heißt, wenn du da drüber bist, dann ist unwiderlegbar, dass du fahruntüchtig bist. Wenn du aber einen Fahrfehler machst, dann kann das schon viel, 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 viel früher beginnen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es jetzt im Leben 2 sogenannte Trinkversuche gemacht, ja, wo man sich also bewusst an die Schwelle trinkt, unter Aufsicht, und dann mit einem sogenannten Träger einen Atemalkoholtest macht. Das ist das, was die Polizei benutzt. Und der ist schon richtig gut. Ne? Also musst du dann 10 Minuten Abstand lassen zum letzten Bier oder Viertelstunde und so. Ne? Also das Übliche, wo die Leute dann sagen, das passt alles nicht. Nee, das ist schon richtig gut. Und ich habe es 2-mal nicht geschafft, mich über 1,0 Promille zu bringen. Und ich habe dann zum Teil wochenlang keinen Alkohol mehr sehen können. Ne? Also wenn mir einer erzählt, bei uns vor Gericht immer so, ich hatte nur 2 Whisky-Cola oder nur ein Bier. Ich weiß auch nicht, wo die 1,7 herkommen. Da lächeln wir immer noch nach innen, also nach außen darfst du das nicht so zeigen, ja, aber wer 1,6 erreicht, muss sich ernsthaft, ganz ernsthaft überlegen, ob er Alkoholiker ist.
Um kurz einzuschätzen, was hast du getrunken, um diese 1 Promille zu bekommen?
Also ich hatte, man muss wissen, das war ein Abend vom Verein, ich sage immer für Alkohol im Straßenverkehr, da war ein Vortrag, da ging es um Bob, das war damals so ein Programm, wo sie Leute in Diskotheken gehen und den Leuten sagen, trink doch nicht, sucht einen aus, der heimfährt und so weiter. Und der da vorgetragen hat, der war offenkundig gewöhnt, so irgendwie in der 6., 7. Klasse vorzutragen und hat dann vor 40, 50-jährigen Juristen diesen Vortrag genau so gehalten. Es war grauenhaft, ja. Ich bin Bob, du bist Bob, sind Bob. Habe ich heute noch im Hinterkopf. Und dann habe ich immer, ich wollte eigentlich eine Flasche Rotwein trinken, also 3/4-Liter-Flasche, das ist normal so mein absolutes Limit. Da haben die mir eine Literflasche hingestellt. Da habe ich gedacht, boah, ne. Gut, das erste Ding eingeschenkt, einen Schluck getrunken, 30 Sekunden zugehört, gedacht, oh Gott, nächstes Glas. Am Schluss hatte ich einen Liter weg. Dann war der Vortrag vorbei, es wurde gesellig. Dann habe ich noch ein großes Glas Rotwein getrunken und noch zwei Radler. Also es war wirklich ungefähr 1¼ Liter Rotwein und noch zwei Radler.
Du bist von der Größe
1,83, fast 100 Kilo. Also, ne? man muss wissen.
Du bist kein Strich in der Landschaft.
Genau,
ohne dich jetzt, ne, nahe treten zu wollen, ja, aber, ne, ja, ja, heißt ja, umso weniger Körper.
Es gibt da eine bestimmte Formel, insbesondere Mann-Frau ist sehr unterschiedlich, ja, weil Frauen grundsätzlich von Natur aus einen höheren Fettanteil haben. Ne? Und deswegen nach dieser sogenannten Wittmaack-Formel kann man sehr genau ausrechnen, wie viel Promille jemand hat. Also da ist es auch keine Raketenwissenschaft, kann jeder googeln. Ne? Wenn ich das und das trinke, da ist so und so viel Gramm Alkohol drin, mal Kilogramm Körpergewicht, Mann und Frau, gibt es so einen bestimmten speziellen Faktor. Ja, aber ich kann wirklich nur jedem sagen, also 1,0 ist schon brutalst. Ja, und da auch nur dran zu denken, Auto zu fahren, ist fürchterlich. Oder noch Fahrrad zu fahren. Und schlimm ist halt, wenn das dann einer noch schafft, das Ding in Bewegung zu setzen oder noch einen Kilometer, zwei zu fahren, dann hat er ein ganz, 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 ganz ernsthaftes Problem. Also so gesundheitlich. Ne? Dasselbe gilt natürlich umso mehr auch bei Drogen, haben wir auch ganz viele Fälle. Ne? Insbesondere auch, gestern noch einen Bericht gelesen, Cannabis. Ne? Ganz, ganz schlimmes Problem bei uns, welche Folgen Cannabis hat, egal ob legal oder nicht. Ne? Also die brutalst. Ne? Also auch da kann ich wirklich nur vorwarnen.
Ich überlege gerade mal, wir haben ja bei unserem Weihnachtsessen am 23. habe ich mal eine Flasche Rotwein getrunken alleine, 07. Also die zwei Radler da hinten nicht. Ich glaube, wir haben da noch 2, 3 Uso hinterher. Mhm. Und es gibt noch irgendwo auf irgendeinem alten Handy ein Video, wie ich am nächsten Morgen den Balkon von roter Flüssigkeit mit Brocken komplett,
ja,
Stecker, ja, gezogen, alles kaputt.
Ja.
Und wir sind ja körperlich, du bist sehr viel muskulöser als ich, aber beim Gewicht spielen wir in einer Liga. Das heißt, also da hatte ich ja wahrscheinlich auch in Anführungszeichen nur 1,0. Also ja, ich hätte gedacht, genau, 1,0 ist. Genau.
Also war bei mir jetzt über 3,5 Stunden, ne? Jetzt nicht extrem, und ich habe noch was gegessen, ne? Macht es auch einen Faktor.
Haben,
ne,
wir auch,
aber,
genau.
Ja, aber auch hier, wie gesagt, also man unterschätzt das völlig. Ne? Und andersrum, auch eine lustige Geschichte, ist schon 12 Jahre her. Da hast du dann Nachtbereitschaft. Die Polizei ruft an und sagt, ah ja, hier, wir haben jemanden, ordnen Sie die Blutprobe an. Das ist eine der Sachen, die man in der Nachtbereitschaft des Staatsanwalts machen muss. Höre ich im Hintergrund, hey, ja, Martina, Kollege. Ich so, oh Gott, das ist ja einer von unserem Amtsgericht, ja. Und dann sagt er, oh ja, komm, Martin, wir stellen es ein, hier Geldauflage. Naja, ich habe auf jeden Fall die Blutproben natürlich angeordnet, der hat auch seinen Führerschein verloren und den habe ich dann vor wenigen Wochen nochmal getroffen, 12 Jahre später, und da hat er zu mir gesagt, Martin, ich bin so froh, dass die mich damals erwischt haben, der war Alkoholiker, ja, der hat gearbeitet, der ist Auto gefahren, ja, der hat funktioniert, ja, aber er war Alkoholiker, und es gibt viele Leute, die dann vor Gericht kommen und sagen, also das dauert ja immer so ein paar Monate, ja, da ist der Führerschein auch gern schon mal ein halbes Jahr weg und so, es gibt wirklich Leute, viele Leute, die vor Gericht kommen und sagen, ich bin froh, dass das passiert ist, auch wenn der Führerschein weg war, auch wenn es viel Geld gekostet hat, das war der Ruck, den ich gebraucht habe, um zu sagen, da stimmt irgendwas nicht, und, ne, und das ist ja auch der, ich sag mal, einer der Zwecke des Strafverfahrens, ne, die sogenannte Spezialprävention, dass man auf den Beschuldigten einwirkt durch das Strafverfahren und den eben dazu bringt, eine Verhaltensänderung zu zeigen.
Glaubst du, dass die Strafe letztendlich der Auslöser ist oder dass auch eine MPU da einen Anteil dran hat? Weil ich höre immer nur, also ich habe auch, glaube ich, 2 Kollegen, die wegen Alkohol in Lappenma verloren haben, 3 sogar, und die haben sich dann alle in Anführungszeichen einen Psychologen genommen für die MPU, ja, um dann bei der MPU genau das runterbeten zu können, was da gewollt ist, damit man das besteht. Macht das in deinen Augen Sinn, so eine MPU, oder ist das...
Also zunächst mal muss man sagen, diese MPU, also die wird ja angeordnet grundsätzlich, glaube ich, ab 1,6 Promille. Wie gesagt, das sind auch schon sichere Alkoholiker und bei ziemlich geringen Mengen Cannabis schon übrigens. Ne? Früher bei allen Cannabisfahrten, jetzt ist es eine relativ geringe Menge. Und man muss sagen, die MPU ist für viele, viele, viele Menschen ein Fallbeil, da kommen sie nicht durch. Ja, also einfach so zu sagen, oh, ich lasse mich da ein bisschen vorberaten, die wissen ja schon, was sie fragen und so. Na, so einfach ist das nicht. Ne? Also ich bin jetzt persönlich in dem Game jetzt intern nicht drin, aber ich kenne viele, viele, viele Angeklagte, die irgendwann vor Gericht stehen. Da heißt, ey, was machen sie beruflich? Ey, nix. Ey, haben sie Führerschein? Ey, nee, wie lang? Seit 10 Jahren? Guckst du in die Verfahrensliste, sagst, ja, da ist er weg. Ne? Die sagen dann, ja, nie wieder bekommen. Ne?
Weil MPU.
Weil MPU, genau.
Und die MPU macht aus deinen Augen Sinn oder ist das einfach nur...
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sieht die Leute ja Jahre später. Ja, also es gibt die Leute, die wirklich ihr Leben ändern. Ja, und man muss, ich meine, das ist natürlich mit Suchtstoffen ist das immer so ein Ding. Das ist ja das, was viele Leute nicht begreifen. Es gibt Menschen, die können hervorragend mit Suchtstoffen umgehen. Ja, die sagen von einem auf den anderen Tag, ich habe keinen Bock mehr, drehen sich um und fertig. Und dann gibt's andere, die vertragen das überhaupt nicht. Ja, also wir haben Leute gehabt, die haben nach dem ersten Cannabis-Benutzung haben sie eine Psychose gehabt, aber eine, die sich gewaschen hat. Ja, und die hat dann Monate, Jahre angedauert. Ja, ich habe einen Fall in meiner, also ein guter Freund von mir, das ist ein Stiefsohn, der hat sein ganzes Leben weggeworfen, weil er mit Anfang 20 mal Cannabis geraucht hat. Ja, der ist jetzt 5 Jahre älter, der kriegt nichts auf den Lappen, der ist fertig, der Bub. Ja, und das ist halt das, was die Leute nicht begreifen. Ne? Und wenn du dann in so einem Zustand mal bist, dann kommst du auch durch keine MPU mehr.
Und das ist im Prinzip, sag ich mal, der Prüfstein, wo man sagen will, okay, wenn das dann die MPU schafft, dann kann er auch den Lappen wieder haben.
Ja, Moment, das auch wieder. Dann darf er ihn nochmal machen. Ja, der kriegt den nicht automatisch zurück. Ja, auch das ist für viele jetzt gerade, die denen sozial nicht so gut geht, ist das natürlich ein Riesenstein. Ja, dann schaffen die MPU, ne? Da kostet dann vielleicht der Psychologe noch so viel, dann schaffen die MPU und dann müssen die nochmal 2.500 Euro für einen Führerschein hinlegen.
Verfällt die MPU irgendwann? Also, wenn ich jetzt heute erwischt werde, also irgendwas passiert, ich kriege eine MPU angeordnet und so und sag, ist mir alles dreseal und in 10 Jahren komme ich auf die Idee, ich würde gerne mal einen Führerschein machen, muss ich dann
ja.
In 10, also es gibt keinen Verfall einer MPU.
So viel ich weiß nicht. Aber nochmal, ist nicht mein, ja, ja. Ne, ist nicht mein Bereich, ne, Verkehrsrecht, so viel ich weiß nicht. Ne? Mag mir gern jetzt jemand reinschreiben, der es besser weiß, aber ja.
Ich will nicht über Hörer sagen, aber ich glaube, du bist der höchstgebildete Hörer von uns.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich mit meinem Fahrrad durch ein Schlagloch fahre
ja.
Und mein Laufrad geht kaputt,
ja.
Kann ich da irgendwie die Stadt, Land irgendwie zur Rechenschaft ziehen und sagen, hier, mein 1.000 Euro Laufrad ist kaputt, wer kommt jetzt dafür auf?
Also es gibt grundsätzlich diese Verkehrssicherungspflichten, ne, je nachdem, wer die hat. Ne, bei der Straße ist es dann halt Stadt, Land oder Bund. Das kann schon zu Haftung führen, aber da gibt es dann auch wieder Grenzen. Kenne ich mich aber auch nicht genug aus.
Ne? Dann noch eine Frage, Mythos. Muss ich meine Einfahrt von Schnee befreien? Sprich, es gibt ja schon mal so Geschichten, jemand hat die Einfahrt nicht geräumt, es wurde, als kam ein Einbrecher, hat sich aufs Maul gelegt, hat sich einen Arm gebrochen und hat die Leute verklagt. Stimmt das?
Ja, auch wieder unter dem Vorbehalt, dass ich Strafrechtler bin. Also ich denke nicht, ja. Du hast natürlich eine Verkehrssicherungspflicht für deine Einfahrt, aber nur für die Leute, die halt befugt betreten. Ne? Also unbefugtes Betreten, ne, ist nicht.
Unbefugt hieße, du hast nicht gestreut, der Postbote sagt, drehst du jetzt. Der Briefkasten ist an der Tür und die Tür ist 50 Meter am Grundstück, da ist nicht gestreut. Betrete ich nicht, ich stelle nicht zu, obwohl ich muss, glaube ich, als Post. Bringe ich wieder nach Hause und der Jupp ist beleidigt, weil er die Post nicht bekommt. Das ist ja auch, wer hat dann Recht?
Ja, also umgekehrt, ne? Wenn du natürlich deinen Briefkasten nach hinten aufs Grundstück machst genau. Und damit rechnen musst, dass der Briefbote dann läuft, ne, und der muss ja zustellen, genau, dann eben, dann bist du natürlich in der Verkehrssicherungspflicht.
Okay.
Ne, wenn aber einer schwierig wird das natürlich die Abgrenzung mit offenen Hofeinfahrten und Pipapo, ne? Aber wenn, solange das Tor zu ist und da steigt einer übers Tor, ne, dann bist du erstmal aus der Haftung raus.
Noch eine Frage von ein bisschen zurückgespult, ganz am Anfang. Die Polizei kriegt eine Anzeige zu dir, du sagst, yo, Vollgas ermitteln. Kannst du so grob, also wie viele Ermittlungen hast du gleichzeitig am Laufen?
Das hängt davon, wie gut man sein Dezernat im Griff hat und wie die Belastung ist. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, also mal ganz grob jetzt, ne, Saarland hat 950.000 Einwohner. Wir kriegen ungefähr im Jahr jetzt 60.000 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter und noch ungefähr 50.000, 60.000 gegen unbekannt.
Sekunde, 900.000, runden wir auf 1 Million Einwohner?
Auf 1 Million, genau.
Und wir reden hier von 11%?
Nein, Verfahren.
Verfahren?
Genau, Verfahren.
Okay, können ja Leute doppelt.
Genau, dran. Genau.
Okay, okay. Ja. Aber trotzdem.
So, also 60.000 Verfahren gegen bekannt und noch 50.000, 60.000 gegen unbekannt.
Aber 110.000 Verfahren bei so, 1 Million Einwohner.
Genau, und dafür haben wir ungefähr 80 Planstellen, ne, da sind immer noch ein paar in Elternzeit, pipapo, also ich sag mal so 70 Staatsanwälte für das Ganze. 100.000. Ne, das ist natürlich ein gewisser Durchlauf. So, und dann hast du Verfahren, da bist du in 5 Minuten fertig und okay. Dann hast du Verfahren, Wirtschaftsverfahren, da sitzt du jahrelang dran. Ne? Und je nachdem, wir haben natürlich Spezialabteilungen, ne, und dann ist das halt auch irgendwo eingepreist. Ne? Also ich bin jetzt im Augenblick in der allgemeinen Abteilung, da hast du halt einen sehr hohen Umlauf. Ne? Also das sind so gegen bekannte Täter ungefähr 100 im Monat, die du neu kriegst. Und die musst du halt hinten irgendwie vernünftig und sachgemäß wegarbeiten.
Jetzt, warte, ich hatte gerade eine Frage noch. Eine ist mir eingefallen, bevor ich die andere. Ach so, genau. Wurdest du mal bedroht als Staatsanwalt? Ist man dir aufgelauert oder irgendwie sowas? Nee, hast du mal Post gekriegt, dass, keine Ahnung was, hier da Hells Angels oder irgendwas schreiben? Hier,
also Martin, das ist etwas, was ich, was mich wirklich wundert. Dass so verhältnismäßig wenig passiert, denn wir nehmen ja jeden Tag den Menschen Geld und Freiheit. Ja, das ist also ganz klar. Wir greifen massiv in die ein. Ich vermute, es sind 2 Gründe, die verhindern, dass da mehr passiert. Also natürlich gibt es auch so Sachen wie Sicherheitskontrollen mittlerweile und so, ne? Da hat sich einiges getan. Ja, aber die eigentlichen Gründe sind, glaube ich, einerseits, dass es sich auf so viele Köpfe verteilt. Ja, also der Beschuldigte, der sieht sich dem Polizeibeamten gegenüber, dann sieht er sich vielleicht später dem Kriminalbeamten gegenüber, dann kriegt er Post vom Staatsanwalt, dann geht's zu einem Richter, da hat er noch eine zweite Instanz drüber, das sind dann 3 Richter, manchmal auch anders, auch Erstinstanz, manchmal 3 oder 5 Richter, ja. Und dann gibt's noch einen Justizwachtmeister, der steht neben ihm, wenn es in der Hauptverhandlung vielleicht turbulent wird, ja, oder der weiß vielleicht am Schluss gar nicht, an wem er sich rächen soll, ja, weil das so viele sind. Und das zweite ist, und das finde ich auch ganz wichtig, dass in unserem Justizsystem wirklich unfassbar viel Mühe darauf verwandt wird, auch dem Angeklagten klar zu machen, warum er, auf welcher Grundlage festgestellt wurde, dass er schuldig ist und auf welcher Grundlage und mit welcher Motivation eine Strafe festgesetzt wird. Ja, also die Urteilsbegründungen, ne, ich als Staatsanwalt plädiere ja nur, dann macht der Richter das Urteil, diese Begründungen, das ist nicht so Larifari, sondern dann machen sich wirklich hoch ausgebildete, spezialisierte Menschen sehr viel Gedanken. Natürlich haben wir auch viel Angeklagte, die mit dem gesamten Vorgang intellektuell völlig überfordert sind. Ja, das ist klar. Aber trotzdem, also bei mir ist zum Beispiel so, meine Plädoyers, gut, ich bin schon ein paar Jahre dabei, die werden eigentlich immer kürzer, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich den Angeklagten erreiche, ja, dann rede ich dem auch mal ins Gewissen, ne? Also meine lustigste Geschichte war, warte mal, ein junger Mann, der war, der war irgendwie 14 oder 15 und war auf einer Party und da wurde dann einer umgehauen und ihm war vorgeworfen worden, er wäre an diesem Umhauen beteiligt gewesen. Und dann kam dann der Geschädigte und hat gesagt, nee, das war der andere, der mich umgehauen hat, der hat nur nebendran gestanden. Das war irgendwie Party nachts um 4:30 in einer abgelegenen Fischerhütte und später kam es dann noch zu einem Raub, wo der Angeklagte aber nichts mit zu tun hatte. Auf jeden Fall bin ich da aufgestanden. Und hab zwar Freispruch plädiert, habe ein flammendes Plädoyer gehalten nach dem Motto, also in deinem Alter sollst du dich mit so einer Umgebung schon mal gar nicht auf sowas aufhalten und überhaupt. Und dann habe ich mich hingesetzt und plötzlich habe ich Klatschen gehört und dann war ich völlig überrascht, weil das ja sehr unüblich ist im Gerichtssaal. Da stellt sich raus, dass seine Eltern hinten geklatscht haben, weil ich dem mal die Leviten gelesen hatte, ne? Aber freigesprochen wurde natürlich trotzdem, weil er unschuldig war, ja.
Ja. Dann kommen wir mal zu deinem Fachgebiet. Was ist dein Fachgebiet?
Ja, also ich habe eigentlich viele. Also zunächst im Augenblick bin ich in der allgemeinen Abteilung. Ja, das sind so Sachen, das beginnt mit der Körperverletzung und geht dann über Betrug, Untreue, Diebstahl, Raub auch. Ich bin seit neuestem, muss ich das die Umweltsachen machen, aber ich habe mich in früheren Jahren auch in viele andere Sachen spezialisiert, also angefangen mit häuslicher Gewalt, Sexualdelikte, Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, Hasskriminalität, Internetkriminalität bin ich relativ lang schon seit über 20 Jahren dabei. Also das sind so die Gebiete, wo ich mich auch immer noch sehr gut auskenne, weil ich da halt auch drüber doziere.
Wie viel nimmt man da, also ich meine, da muss man ja schon irgendwie ein krasser Mensch sein, um das irgendwie auszuhalten. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Feuerwehrmann, ne, der kommt da ein Unfall, der sieht Bilder, da musst du ja das musst du ja können. Und ja. In deinem Fall, wenn du da jetzt auch Sexualdelikte oder Kinderpornografie oder sowas, schaltet man da um? Ist da irgendwie so, wenn du nach Hause kommst?
Man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich, wir haben eine gewisse Filterung durch die Akte, ne? Also vielleicht zum Aufbau meiner Woche. Bei mir ist es so, von den 5 Arbeitstagen, die ich in der Regel habe, man hat noch Bereitschaften und so, da sitze ich 4 Tage im Büro und einen Tag bin ich bei Gericht, ne? Mal plus minus. So, das heißt, an den 4 Tagen sehe ich meine Akten, das ist in der Regel gesprochenes Wort, ab und zu mal Fotos. Diese Fotos können natürlich schon stramm sein, ja, also bei Todesermittlungssachen hast du natürlich Tote, bei Kindesmissbrauchssachen oder Kipo-Sachen hast du natürlich ganz üble Fotos, ja. Aber es ist halt irgendwo doch noch ein gewisser Filter. Vor Gericht wiederum hat man natürlich dann in so Fällen dann auch mal ergreifende Sachen, manchmal die Opfer, aber manchmal auch die Angeklagten, also wo du siehst, dass es dann übles Leid, was da passiert ist im Leben. Das heißt jetzt nicht, dass man mit jedem Mitleid hat, der was gemacht hat, aber da nimmt man schon viel mit. Aber wie so oft im Leben, wenn du es nicht gemacht hast, weißt du nicht, ob du dafür taugst. Also bei mir, ich sage immer, Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, vieles davon irgendwie wegzustecken. Aber wenn einer sowas macht und sagt nach 3 Wochen, das kann ich gar nicht, ich kann nicht mehr schlafen oder so, dann ist das Schöne bei uns in der Justiz, dass es auch eine Menge anderer Jobs gibt, die man ohne den Arbeitgeber zu wechseln dann einfach ausfüllen kann, um zu sagen, das muss man nicht machen.
Mhm. Ich meine, klar, im Grunde hat man im Hinterkopf, es ist, ich tue das, um was Gutes zu erreichen, ja, Gerechtigkeit, ne? Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch irgendwo alle nur Menschen.
Genau.
Und müssen das ja auch irgendwie verarbeiten können.
Aber ich sage ganz offen, es gibt auch einzelne Sachen, die ich irgendwo vor Jahren mal gesehen habe, die du noch irgendwo mitschleppst. Ja.
Aber jetzt mal zu lustigen Geschichten. Erzähl doch mal ein paar lustige Storys, die so vor Gericht oder Fälle.
Ich habe schon erwartet, so eine Frage habe ich schon erwartet, ja.
Ja, dafür sind wir da. Ja. Wir wollen jetzt hier nicht im Tal der Tränen versinken, sondern wir wollen die Kurve mal kriegen.
Also ihr könnt natürlich hunderte lustige Geschichten erzählen. Also zum Beispiel eine, ich habe mir ja schon die Frage ja schon erwartet. Also eine habe ich mir parat gelegt, die war einfach so unfassbar. Also da gab es einen Angeklagten, hatte schon so ein paar Vorstrafen, junger Mann, sah gut aus, redete gebildetes Hochdeutsch und so, machte gar keinen schlechten Eindruck. Und dem war ein Diebstahl vorgeworfen, ein Diebstahl eines Laptops, ja. Und dann haben wir gefragt, ja, ne, der darf ja dann als erster seine Geschichte erzählen. Hat er gesagt, ja, also er wäre auf dieser Studentenparty gewesen und da hätte er diese junge Frau kennengelernt, so eine Studentin, und dann wäre er halt mit ihr ins Studentenheim gegangen und dann hätte man da so, ne, und irgendwann, als sie dann da sich entkleidet hätte, hätte er festgestellt, die ist ja Mann. Und er wäre so geschockt gewesen, dass er aus dem Zimmer raus ist und gegenüber dieser Laptop lag und da hat er ihn mitgenommen vor lauter Schock, ja, über die Situation und ist dann auf die Straße gelaufen und da ist er von der Polizei festgenommen worden, ja. In Wirklichkeit muss es wohl ein bisschen anders gewesen sein. Das erste war schon, also, dass diese vermeintliche Studentin leider nicht mehr da war. Ich erkläre gleich warum. Wir hatten aber eine andere Zeugin. Es war eine brasilianische Bordellchefin und die hatte einen kleinen Hund dabei und die sprach halt nur so halbwegs Deutsch. Und da zunächst hat also der Vorsitzende Richter zu ihr gesagt, sie dürfe bleiben, aber der Hund müsse halt während der Aussage raus. Sie hat das nicht so richtig verstanden. Sie wollte zuerst den Hund da lassen, dann selbst, dann beide. Also es war schon zum Brüllen, ja. So, und dann stellte sich halt raus, es war mitnichten eine Studentin, es war auch mitnichten ein Wohnheim, sondern es war halt ein Bordell, ja, und die Person war halt auch eine Prostituierte, ja, und ob er das jetzt vorher wusste, wie die jetzt biologisch beschaffen war oder nicht, weiß man nicht, aber selbstverständlich wäre selbst im Falle eines solchen Schockes das kein Grund, jetzt den Laptop von der Bordellchefin aus dem Büro gegenüber zu stehlen, ja, er hat ihn zum Glück dabei beobachtet, hat ihn noch verfolgt, die Polizei herbeigerufen und zwei Blocks später haben sie ihn dann bekommen, ja. Also solche Geschichten hörst du halt ne, und sagst dann, ah ja, gut. Ne?
Und was sagt der dann, wenn du ihm sagst, hier, pass auf, Kollege, du hast ein Bordell?
Ja, gut, das ist halt, wie soll ich sagen, manche Leute versuchen es halt, ja. Das ist halt wie oft im Leben, manche so Schlitzohren, ne, die versuchen es halt und manche nehmen es sportlich, manche nicht, ne.
Du hast gerade eben gesagt, als wir bei Alkohol und Cannabis waren, ist mir also man ist 16, man hat gibt ja diverse Filme gerade so was weiß ich, wie hießen sie, Blow oder Lamborg auch oder Mr. Nice Guy, wo es halt auch mal Drogenschmuggler, Narcos aktuell, bei Netflix oder so, wo Drogenschmuggler nicht glorifiziert werden, aber halt schon dargestellt werden. Was ist so die größte Drogenmenge, die du mal vor Gericht hattest?
BTM habe ich nicht so gemacht.
Noch nie was?
Nee. War ich nie in der Abteilung? Nein.
Dann gebe ich wieder zurück.
Ja. Aber vielleicht nochmal, um das zu vertiefen. Von den schweren Straftaten, die passieren, also wir reden jetzt nicht von einer Ohrfeige, nicht von einer Beleidigung, auch nicht von dem einen oder anderen Wirtschaftssache, aber von den Sachen, die wirklich brutal sind, wo es, da hast du eigentlich ganz überwiegend, drei Konstellationen. Das erste ist, es ist wirklich organisierte Kriminalität dahinter, ja. Das sind halt Leute, die einfach völlig antisozial sind. Nicht selten auch Leute, die irgendeinen kulturellen oder menschlichen Hintergrund haben. Also ich sag jetzt mal als böses Beispiel so Tschetschenen, ja, ne, die also aus einer Umgebung kommen, ne, nicht alle Tschetschenen sind brutal, aber wo du sagst, die haben einfach andere Hemmschwellen, ja. Das ist die eine Sorte. Die zweite Sorte, wenn es so richtig, richtig brutal wird, sind ganz, ganz oft Menschen mit psychotischen Erkrankungen. Und da ist eben die Situation, dass das sich oft mischt mit Drogenkonsum. Also es gibt Menschen, die haben psychotische Erkrankungen, die beginnen dann mit einer Art Selbstmedikation, ja, also es gibt bestimmte Dinge, manchmal ist es Cannabis, manchmal ist es PEP, die den Leuten eine gewisse Linderung verschaffen, aber im Endeffekt führt das dazu, dass die Schäden, die im Gehirn ohnehin schon chemisch vorhanden sind, nur verstärkt werden. So, und das führt eben dazu, dass wir in diesen Verfahren sehr, sehr, sehr oft psychiatrische Sachverständige brauchen. Und wenn man dann so in der Öffentlichkeit dann hört, das ist passiert, der hat sowas Schlimmes gemacht, der hat ein Kind ermordet oder hat jemand vor den Zug geschubst oder so. Wenn du dann die Akte liest, ja, und die Vita von den Menschen siehst und so, das soll dann nichts entschuldigen, ja. Aber das sind ganz oft Menschen, die einfach gar nicht mehr wissen, also entweder, man sagt, die Schuldunfähigkeit ist ja entweder, ich weiß nicht gar nicht mehr, was gut und böse ist, oder ich kann einfach meinen Drang nicht mehr beherrschen. Ja, das ist die Schuldunfähigkeit. Und diese, gerade die Kombi mit dem, also es ist auch oft so, psychotische Erkrankungen können auch durch gewisse Drogen und gerade Cannabis angestoßen werden. Ja, du hast dann also gewisse Anlagen im Körper und die werden eben geweckt quasi. Ne, oder eben diese Selbstmedikation, dass das dann stärker wird, manche Menschen auch ohne Drogen. Und das sollte jetzt überhaupt nicht heißen, dass jetzt jeder, der eine psychotische Erkrankung hat, Straftäter ist, ganz und gar nicht. Ja? Aber diese ganz, ganz schlimmen Sachen sind wirklich sehr, sehr oft ist das der Hintergrund. Ja? Also da muss mir keiner von Verrohung der Gesellschaft was erzählen, sondern es sind dann schlimme Einzelschicksale auf Opferseite sowieso, aber eben oft auf Täterseite, wo man, und die Leute werden natürlich dann oft, wenn es eine schwere Straftat ist, fast lebenslang weggesperrt, aber eben im medizinischen Umfeld, ne, in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Glaubst du, heute ist es schlimmer als früher? Sagt man ja immer so.
Also, ehrlich gesagt, mich nervt das. Ja, mich nervt es wirklich. Ich kenne so schöne Polizeiberichte aus dem Berlin der 20er oder 30er Jahre, ja, was es dort gab. Es gibt zum Beispiel einen Straftatbestand, den Raub auf einen Autofahrer, ja. Der wurde ursprünglich mal von den Nazis eingeführt, weil es zwei Brüder gab, die so viel Autofahrer beraubt haben im Berliner Umfeld. Damals war es so, da kamen die Autos auf. Die Leute durften aber als nicht verheiratet ja nirgendwo übernachten zusammen, ja. Das war ja Kuppelei, war ja strafbar. Also sind wir mit den Autos rausgefahren. Das war natürlich gut, ne. Also aus Berlin raus zum Poppen. Und das waren natürlich gut Situierte. Und die hatten sich darauf spezialisiert mit ihrer Bande, die abzuzocken. So, und weil das so massiv überhand nahm, haben die Nazis dann bei dem einen war klar, der hat noch jemand getötet und bei einem anderen haben die rückwirkend, was heute auch nicht mehr geht, ein Gesetz erlassen, das die Todesstrafe für den räuberischen Angriff auf Kraftfahrer erlässt. Ja? Das nur mal als Beispiel. Oder wenn es dann heute wieder heißt, ah ja, also jetzt die Ausländer, das ist alles viel schlimmer als früher. Ich meine, nochmal, das ist nur anekdotisch, ne? Ich will jetzt nicht erzählen, da die Welt erklären, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als junger Staatsanwalt war Anfang der 2000er, die sogenannten Deutschrussen, ja, also Deutsche im Sinne des Grundgesetzes tatsächlich, aber sehr stark russisch geprägt. Was haben wir mit denen Probleme gehabt? Da ist es immer gleich, die sind gleich auf 180, ja, die trinken kein Bier, die trinken nur Wodka, plus Drogen, plus, ja. Da gab's Gewalt, da gab's häusliche Gewalt, da gab's Auseinandersetzungen mit der Polizei, die haben gar keinen Respekt gehabt, ja. Das ging ein paar Jahre, heutzutage hörst du von dieser Gruppe fast nichts mehr. Ne? Und da habe ich auch schon, oder zum Beispiel, ich meine, ich war ja, Mitte der 90er war ich Referendar im Saarland und der damalige Präsident des Amtsgerichts, der war seinerzeit Referendar Ende der 50er, Anfang der 60er. Ne? Saarland ist ja erst 1957 beziehungsweise 1959, je nachdem ob politisch oder wirtschaftlich, zu Deutschland gekommen und der hat erzählt, er hat als junger Referendar Haftbefehle gesehen, da stand drin, Haftgrund Italiener. Ja,
was?
Haftgrund Italiener. Warum? Die Italiener, die damals im Saarland waren, das waren alles junge Männer, die kamen alle aus Italien. Italien hat nicht ausgeliefert, das heißt, wenn die in die Heimat zurück sind, hast du die nicht mehr bekommen. So, und die, das war natürlich ein Problem, ja? Junge Männer, Testosteron, ne? Männerkriminalität ist sichtbarer, ist stärker, aber auch sichtbarer als Frauenkriminalität. Ne? Und das ist natürlich jetzt bei heutigen Einreisegruppen auch. Wenn ich tausend junge Männer irgendwo hinsetze, dann gibt's früher oder später, gerade bei den sichtbaren Straftaten, halt Ärger, ganz klar. Ne? Und das gab es in den 50ern, Anfang der 60er mit den Italienern auch. Ne? Und da redet heute keiner mehr. Da würde heute keiner sagen, ja, du bist Italiener, du bist grundsätzlich mal hier verdächtig oder so. Ne? Mhm. Ne? Ich sage jetzt, nochmal, ich kann nicht sagen, es ist schlimmer oder weniger schlimm. Ich kann nur sagen, wenn man sich mal ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, vieles ist schon mal da gewesen. Ja, und wir haben es auch in den Griff bekommen mit rechtsstaatlichen Mitteln, muss man auch sagen. Ja, da brauchst du keine andere Justiz und keine andere Gesellschaft. Gute Personalisierung ist gut, ne? Und Resozialisierung ist halt wirklich, wirklich wichtig. Ne? Vielleicht noch dazu ganz kurz Beispiel. Wir haben einen Jugendknast in Ottweil am Saarland. So, früher war das so, die Jungs kamen in den Knast, Jugendstrafen sind oft nicht so lang. So, da haben die anderthalb, zwei Jahre Jugendstrafe gemacht, haben eine Ausbildung angefangen. Nach zwei Jahren hatten sie das zweite Lehrjahr vielleicht noch gerade nicht abgeschlossen. Und dann sind die entlassen worden. Find mal einen Lehrherr, der so einen nimmt und weitermacht. Scheiße. Was haben sie gemacht? Sie haben vor, ich glaube jetzt 15 Jahren, haben sie nebendran ein Haus gebaut. Da können die Jugendlichen freiwillig einziehen und können weiter in der Lehrwerkstatt der JVA ihre Ausbildung fertig machen. Das ist Resozialisierung. So funktioniert sowas. Ne? Natürlich werden auch von denen welche rückfällig. Ja? Aber diese Vorstellung, wenn irgendeiner rückfällig wird, hat das System versagt, ist einfach falsch. Ne? Wir haben da schon ein super System.
Jetzt mal so eine Bildfrage oder mal ein ganz großes Thema aufzumachen. Bringen härtere Strafen etwas? Ich finde das geilste Beispiel immer, wenn gerade in Amerika, ich meine, die haben ja die Todesstrafe, und wenn da etwas Schlimmes passiert, wird ja oft mal nach härteren Strafen gerufen. Finde ich bei der Todesstrafe als schlimmste Strafe schwierig, da härtere Strafe durchzusetzen. Mhm. Als Jurist, glaubst du, Thema Abschreckung, ist ja, glaube ich, das Einzige, was dann da ne, der Hintergrund ist, bringt das was?
Also man muss da verschiedene Sachen unterscheiden. Es gibt Straftaten, da ist die Strafhöhe im Grunde genommen egal. Ne? Also wenn du einen zum Beispiel einen psychotischen Täter hast oder einen aus dem OK-Bereich.
OK heißt?
Also organisierte Kriminalität, ja. Okay. Der letztere wägt vielleicht noch ab, der erste kann ja nicht abwägen. Ja? Also dem, ne? So, bei vielen Straftaten, die auch jetzt
der irgendwo. Der ist einfach de facto krank.
Ja, genau, krank, aber auch unter Alkoholisierung oder diese ganzen Sachen, ja. Ne? Der wägt einer wirklich ab, wenn es heißt, der Lappen ist, also es gibt so, ich habe mal irgendwo gelesen, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, nur jede 600. Trunkenheitsfahrt fliegt auf. So, jeder weiß, wenn ich trinke, ist der Lappen ein Jahr weg und es kostet Schweinegeld. Wie viele Leute lassen sich davon wirklich abschrecken? Überschaubar. Aber es gibt welche, so ist nicht. Insbesondere die es mal erlebt haben, ja. Andere Bereiche, zum Beispiel in der Wirtschaftskriminalität, da wird ganz genau abgewogen. Also ich habe jetzt gerade Fortbildung zum Umweltstrafrecht gemacht und dort ist zum Beispiel so, da gibt es auch Unternehmensbußen. Das gibt es ja, normal ist der Strafrecht nur individuell, dass nur Menschen bestraft werden. Dort können aber auch Unternehmen mit Dingen belegt werden. Und es ist halt so, wenn bestimmte Unternehmensbußen auferlegt werden, sind diese Unternehmen aus öffentlichen Ausschreibungen raus, und zwar europaweit. Das haut rein. Ja, wenn das, wenn er, dann sagt der Unternehmer, wenn ich diesen Abfall illegal entsorge, spare ich eine 500.000. Aber wenn ich erwischt werde, kann ich meinen Laden praktisch zumachen, ne? Und Laden mit 3.000 Mitarbeitern. Das sind Dinge, die tun richtig weh. Ne? Also da gibt's schon Sachen, wo die Strafhöhe was ausmacht. Aber generell dieses Rufen nach höheren Strafen. Also unser Strafsystem ist schon richtig gut. Man kann das auch anders machen. Also ich habe viele Freunde aus Österreich, also Strafverteidiger. Und bei denen zum Beispiel so, wenn du da eine Höchststrafe von 3 Jahren hast, dann kriegen die Leute auch zwischen 2 und 3 Jahren. Bei uns ist das eher umgekehrt. Bei uns orientiert man sich eher nach unten. Das ist der Grund, ne? Wenn wir 5 bis 15 Jahre, wenn du, weiß ich, einen Tankstellenraub mit der Waffe machst, 5 bis 15 Jahre, dann kriegst du als Ersttäter keine 15 Jahre. Ja, da kriegst du auch keine 10 Jahre. Da kriegst du irgendwo 5, 6 und wenn du noch einen minderschweren Fall rauskriegst, geht's mit 3 Jahren los.
Ich würde jetzt mal aus dem Bauch rausschätzen, das ist einfach nur mein Blick, mein kleiner Blick in die Welt. Männer sind öfter straftätiger als Frauen, stimmt das?
Ja, grundsätzlich schon, ja.
Gibt's denn wenigstens einen Fachbereich, wo die Frauen mehr führen, ja, wo sie führen, wo sie mehr straftätiger sind?
Na, ist mir jetzt, nee.
Also Männer führen in allen Belangen in Sachen Straftat,
es ist natürlich,
Diebstahl, Betrug.
Ja, man muss ja immer sehen, es gibt natürlich auch ganz viele Straftaten, die die leichter zu finden sind. Ja, die offenkundigen Straftaten sind halt typischerweise zum Beispiel Gewaltstraftaten. Ne, die sind leichter zu finden und was häusliche Gewalt ist, ist nicht so leicht zu finden, aber da ist zum Beispiel das Verhältnis relativ oft, nicht immer, so dass halt der Mann einfach der körperlich Stärkere ist. Ja, und wenn man dann mit der Kommunikation am Ende ist, dann hat der Mann noch ein Mittel, das die Frau in dem Umfang nicht hat. So, ne, dann ist es, deswegen ist der Mann halt häufig der Täter. Wie gesagt, umgekehrt gibt's das auch, aber, ne, ja, das nur mal so als Beispiel. Und die ganzen Gewaltstraftaten, die sind halt viel offenkundiger, als wenn einer die Steuer hinterzieht.
Hast du es mal in die Presse geschafft? So ein Zeitungsartikel, blablabla, Oberstaatsanwalt.
Leider, ja. Also aber völlig unnötig. Da habe ich eine völlig richtige Entscheidung getroffen und irgendeine Rechtsanwältin, frühere Landtagsabgeordnete, die einen guten Draht zur Presse hatte, wollte das dann skandalisieren. Dabei hat sie es eigentlich versaut. Aber gut, da muss mit leben, ja. Ne, also das sind so Sachen, so hintenrum nachtreten. Ne? Ich mein,
bei Recht uns, haben und Recht bekommen.
Jein, ja, na, ich will es nicht im Detail erzählen, aber es ist, okay. Wie gesagt, meine Entscheidung war völlig richtig und auch für ihre Mandanten besser und sie hat das nicht eingesehen. Ne? Die okay. War jetzt aber nicht Verteidigerin, war Beiständin, wie man so schön sagt.
Okay.
Hast du noch eine lustige Geschichte für uns?
Ja, aber gerade überlegen.
Sind denn, also du bist ja für Sexualstraftaten und sowas, ne? Ist das schon mal irgendwie sowas, was du hattest, wo auch ein Mann, kommt wahrscheinlich auch schon mal vor, ein Mann wird angezeigt, aber hat gar nicht vergewaltigt? Kommt das öfters vor oder ist das?
Ja. Leider sehr oft.
Echt?
Ja. Also vielleicht auch da mal grundsätzlich, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges und wichtiges Thema. Sexualstraftaten gehören konsequent verfolgt. So, jetzt hast du 2 Probleme. Das erste Problem ist, dass wenn jemand Opfer einer realen Sexualtat ist, gerade wenn es eine Frau ist, es gibt auch Männer, ne, dass du da dass du natürlich Hemmungen hast. Ja, das geht ins Intime. Und es ist halt ganz selten so, dass jemand durch den Wald läuft und irgendwie in den Busch gezerrt wird vom Unbekannten, sondern oft sind das frühere Partner, sind das Verwandte, sind das Personen, die einem nahestehen, denen man mal vertraut hat. Die Opfer geben sich zum Teil selbst die Schuld, habe ich dazu zu falsche Zeichen gesetzt, diese ganzen Dinge. Ja, das ist, oder es gibt natürlich auch sehr manipulative Typen, ne, also die einfach die andere Seite versuchen, von vorne bis hin zu manipulieren. Also das ist schon mal super schwierig. Problem ist dann, wenn jemand dann mit sich ringt und es dauert 2, 3, 4, 5 Jahre, dann wird natürlich die Beweislage immer schlechter. Ja, das Erinnerungsvermögen wird schlecht, ist schlecht beim Zeugen, objektive Beweise schwinden dahin. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn was direkt angezeigt wird. Also das ist schon mal ein ganz schwieriger Punkt. Bei den Falschbezichtigungen hast du 2 Gruppen. Die eine Gruppe, das ist halt die bewusste Lüge. Das ist halt so im Leben. Ja, also der ein oder andere rächt sich, ja, ne, der hat jetzt eine andere. Oder sehr oft, sehr, sehr, sehr oft beim Streit um Kindesrecht, ja, dass dann plötzlich die Sexualkeule geschnitten wird. Also es gibt angeblich Familienrichter, die sagen, in 30-40% der Sorgerechtsverfahren wird Vorwurf sexuellen Missbrauchs erhoben. Ne, die ganzen Verfahren kommen nicht unbedingt bei uns an, aber das hört man aus dieser Ecke. Ne, also das wird ganz oft gemacht, einfach um Interessen knallhart durchzusetzen. Die zweite Gruppe ist noch viel, beim Lügen ist es so, damit kann man relativ gut umgehen. Also wir sind Profis, wir machen das seit vielen Jahren, wir erleben viele Menschen, die aus unserer Sicht die Wirklichkeit beschreiben und auch Menschen, die lügen, und ich sag mal, also der Richter und der Staatsanwalt sind im Zweifel intelligenter als der Zeuge. Das heißt natürlich nicht, dass er mal einer Lüge nicht aufsitzen würde, aber in der Regel kriegst du das schon hin. Aber es gibt auch die unbewusste Unwahrheit, und das ist viel, 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 viel schlimmer. Es gibt Menschen, auch hier wieder bestimmte psychotische Hintergründe, Beispiel Borderliner, nicht alle, aber ein Teil, die, oder Menschen in bestimmten Entwicklungsphasen, zum Beispiel Pubertät, die haben eine subjektive Lüge. Ja, denen geht's schlecht. So, und bei vielen Menschen, denen es schlecht geht, die suchen ja nach einem Mittel, wie es ihnen besser gehen kann. So, und da gibt's dann teilweise auch Hilfspersonen, die das völlig falsch handhaben. Es gibt zum Beispiel dann Therapeuten, die sagen, also wenn es dir so schlecht geht, musst du ein Trauma erlebt haben, und das ist ganz sicher ein sexuelles Trauma. So, und jetzt arbeiten wir mal dein ganzes Leben auf und gucken mal, ob du nicht ein sexuelles Trauma erlebt hast. Und wenn die Person dann sagt, kann mich an kein Trauma erinnern, ist das, hat sie natürlich nicht die Zuwendung. Solche Menschen brauchen auch oft sehr viel Zuwendung. So, wenn ich aber erzähle, ich glaube, ich bin doch sexuell missbraucht worden, dann kriege ich Zuwendung. Und das ist ja das, was ich dann als psychisch angeknackster Mensch dann brauche. So, und dieser Mensch, der produziert dann unbewusst eine Geschichte, die für ihn wahr ist. Ja, also der glaubt, die Wahrheit zu erzählen. Ja, es gab da früher ganz üble Sachen, Mainzer Prozesse Mitte der 90er, wo Dutzende von Menschen angeklagt wurden wegen angeblichen Missbrauch von Kindern in einer Kita. Ja, ganz üble Geschichten. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu googeln oder bei Wikipedia durchzulesen. Ich kenne einige Verteidiger, die da mitgewirkt haben und am Schluss das dann alles in Freisprüchen geändert. Nach Jahren, da haben Leute ihre Kinder nicht mehr gesehen und alles. Ne? Aber dieses Unbewusste, das ist auch eben, man denkt dann immer, also erzählt doch keiner irgendwas, was er nicht, ne, was es nicht gibt. Doch, es gibt Menschen, die haben Scheinerinnerungen. So, und mit die kriegst du ganz schwer raus, weil dir, also der Lügner, der muss sich intellektuell ein Gerüst bauen, dann kommt er zur Polizei, dann stellt der Polizist noch 3 Fragen, auf die er sich nicht vorbereitet, dann muss er sich spontan was ausdenken. Und die Antworten auf die Fragen, 3, 5, 10, 15 Fragen, die er da bekommen hat, die spontan ausgedacht hat, die muss er aber dann bei der nächsten und bei der übernächsten Vernehmung reproduzieren. Und das schafft ja der Mensch, wenn er intellektuell nicht extrem leistungsfähig ist, schafft er das nicht. Wer aber eine Scheinerinnerung hat, der erzählt ja wirklich immer konstant dasselbe. Also die sogenannte Konstanzanalyse hilft bei Scheinerinnerungen nicht. Da brauchst du dann wirklich Glaubhaftigkeitssachverständige. Ne? Ich bin also seit vielen Jahren in dem Bereich also ganz tief drin bei den Leuten, die das auch machen. Ne? Kenne also da auch wirklich die Besten in Deutschland. Und das ist wiederum eine Kunst für sich, was diese Sachverständigen dann mit diesen Aussagen machen. Aber auch das ist halt nur Menschenwerk. Ja? Du kannst halt keinem hinter die Stirn gucken, schon gar nicht retrospektiv. Ne? Du kannst jetzt nicht, die Amerikaner denken, sie könnten das. Ne? Die legen da irgend so ein System an und, ne? Und denken dann, das ist es. Ne? Klar, also der Lügendetektor und so. Ne?
Gibt es das auch hier in Deutschland, Lügendetektor? Oder?
Der Lügendetektor ist in Deutschland als Beweismittel unzulässig. Ja, aber ich habe jetzt gerade letztes Jahr, also im Arbeitskreis Psychologie im Strafverfahren, war ich in Düsseldorf im letzten November, da hat eine junge Dame von verschiedenen Systemen erzählt, wie man heute den Eindruck erweckt, man könne die Wahrheit erkennen. Also Lügendetektor, dann aber zum Beispiel auch so Microfacing heißt das, glaube ich. Ja, ne? Da gibt's also die verschiedensten Dinge, Stimmanalyse, und die werden auch eingesetzt. Also ich habe gehört, es gibt Versicherungen, die dieses System einsetzen bei der Stimmanalyse, wenn einer einen Schaden meldet, um zu gucken, ob der lügt. die Dame, die quasi in Lüge promoviert hat, mittlerweile, die da vorgesprochen hat, in Genf hat die quasi über Lüge promoviert, ja, die hat gesagt, diese Systeme taugen alle nichts und wenn man die mit KI verstärkt, taugt es trotzdem nicht. Ne? Garbage in, garbage out, hat sie gesagt. Toll, ne? Aber es gibt natürlich eine jede Menge Leute, die daran glauben. Zum Beispiel werden solche Systeme auch, sollen eingesetzt werden, gibt es ein riesen Europaprojekt für viele Millionen, bei der Einreise zu erkennen von Leuten, die unerlaubt einreisen. Die werden dann gefilmt, werden befragt und wenn das System sagt, der lügt, obwohl das objektiv wissenschaftlich nicht taugt, sagt zumindest die es aus meiner Sicht weiß, ja, die Systeme werden trotzdem eingesetzt. Ne? Also in Deutschland glaubt man da nicht dran, jetzt was die Strafrecht angeht, aber in anderen Bereichen gibt es sowas.
Ja, mit dem Microfacing, das ist ganz interessant, da hatte ich mal, das ist auch schon ewig her, ein Seminar drüber, für den Vertrieb, also Verkauf, und da gibt es auch irgendeine Serie mit mehreren Staffeln und so weiter, wo ein Ermittler genau das macht.
Leichtomie oder so heißt es, ne?
Das kann sein, ja. Ich habe mal angefangen zu gucken, war dann so semi-interessant. Aber wir hatten da tatsächlich Ausschnitte aus, ich glaube von Lanz war eins, oder Wetten, das war eins, wo Lanz halt nicht gut lief und der hatte, glaube ich, seine letzte Sendung und dann hat man, wir haben uns das 20 Mal eine Sequenz von ihm angeguckt und es gibt tatsächlich, wie war das, eine gewisse Anzahl an Reflexen, jetzt bei der gefühlten Wahrheit, wie du gerade eben gesagt hast, wird das schwierig, weil man ja wirklich glaubt, man sagt die Wahrheit. Aber wenn ich dich anlügen würde, gibt es eine Handvoll Reflexe, die man nicht aus dem Gesicht hinbekommt, die in Mikrosekunden irgendwie, und wenn du das dann filmst, kannst du es ja dann tausendmal, also beim ersten Mal sehen, unmöglich, glaube ich. Aber keine Ahnung, wenn du die Stirn ganz kurz runzelst oder einmal so machst, bevor du eine Aussage triffst oder was gefragt wirst und so. Also das ging schon und wir hatten da sehr viele Beispiele. Ich habe natürlich war das sehr dafür sprechend, deswegen gab es auch keine Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Aber die Beispiele, die es geklappt hat, das war beeindruckend nachher.
Also ein bisschen, aber das Problem ist ja immer, es ist nicht die Frage, ob der kurz die Stirn runzelt, sondern warum runzelt er die Stirn? Erschrickt er, überfordert ihn die Situation oder erzählt er die Unwahrheit? Das ist ja immer der Punkt.
Ja, das ist Strafrecht.
Natürlich, ne? Und da auf sowas willst du keinen Menschen ins Gefängnis.
Nein,
das ist immer der Punkt, auf der Grundlage. Ne?
Das ist wohl wahr, ja.
In anderen Ländern, Österreich, meine österreichischen Kollegen, also die Anwälte, die sagen, hätten wir doch bloß so was wie Glaubhaftigkeitsanalyse bei uns in Österreich, die versuchen verzweifelt, dieses deutsche Modell rüberzubringen, weil es in Österreich so ist, der österreichische Richter glaubt das zu können. So. Nochmal, was die Lügenanalyse angeht, obwohl wir es im Studium nie lernen, muss man dazu sagen, klappt das halbwegs, ja, und was diese unbewussten Falschaussagen angeht, das überfordert den Juristen sowieso, ne, aber auch, ne, das sind andere Größenordnungen. Da musst du erstmal gucken, welche Auswirkungen haben welche Krankheiten, ne. Also es ist natürlich auch so, wer zum Beispiel ein bisschen schwächer ist, ja, also, der vielleicht auch ein bisschen geistig retardiert ist oder so, der wird natürlich auch viel, viel leichter Opfer von so einer Sexualstraftat, ja. Wer das bewusst ausnutzt, dass er sagt, den kann ich leichter überreden, verführen, zwingen, den kann ich, wenn ich ihn gezwungen habe, zum Schweigen eher verpflichten als jemand, der voll und ganz im Leben steht, ja. Das sind ja auch Dinge, die Strukturen, ne? Man denkt immer von sich selbst sogar, man wäre ja so selbstbewusst und könnte so toll entscheiden. In Wirklichkeit ist das ja gar nicht so, ne? Wie oft hat man im Leben schon da gestanden und hat einfach nichts gesagt, weil man nichts sagen konnte, weil einem einer so über den Mund gefahren ist, ja, würde man sagen, jeder vernünftige Mensch hätte ihm mal Kontra gegeben. Nee, schaffst du nicht in der Situation. Ja, und stell dir vor, der geht dich jetzt körperlich an. Ne? Also ich wüsste nicht, ich meine, ne, wie gesagt, 98 Kilo, 1,83 groß, ziemlich muskulös. Ich wüsste nicht, ob ich mich wehren könnte, wenn einer auf mich losgeht. Einfach, weil ich es nicht gewöhnt bin.
Ja, vollkommen. Ja, genau. Man hat Gott sei Dank darin keine
wenig Gewalterfahrung, ja.
Um sozusagen, aber mit dem Gedanken, mit dem Überfordern, ich habe das ganz, ganz oft, dass ich irgendwo stehe und denke, okay, was machen richtige Erwachsene in dem Fall jetzt? Wie für ein richtiger Erwachsener?
Ein früherer Professor hat mal so schön gesagt, Schlagfertigkeit ist das, was du sagen würdest, wenn du nochmal gefragt würdest.
Vollkommen richtig, das stimmt. Jupp, hast du noch was?
Ja, wir brauchen noch eine lustige Geschichte zum Abschluss.
Komm. Soll ich gerade überlegen.
Zauber noch eine raus. Irgendwas Witziges. Gott, was vielleicht im Gericht passiert ist.
Ah ja, gut, die habe ich ja die Woche schon erzählt. Ne? Dafür, also Landgericht Saarbrücken, ja, du vernimmst einen Zeugen, halbe Stunde, keiner hat mehr Fragen, der Zeuge wird rausgeschickt, der Zeuge geht die Tür raus. Eine Sekunde später geht die Tür nochmal auf, er guckt rein und sagt, sagen Sie mal, Haben Sie mich eigentlich verstanden? Ich komme nämlich aus Kaiserslautern. Ne, solche Typen hast du auch, ne? Oder was ich hier heute Mittag erzählt habe, ne? Also du musst ja, der Richter vernimmt ja den Menschen zunächst zur Person und dann zur Sache, ja? Und zur Person gehört es eben dazu, dass du den Zeugen nach seinem Alter fragst, ja? Also der Richter fragt in aller Regel, wie alt sind sie in Jahren? Und das ist der Lackmustest für den Zeugen. Es gibt, also gefühlt, höchstens 15-20% der Zeugen, die das ordentlich beantworten können. Ja, also klassische Antwort, ist der erste 84. Das mag richtig sein, dass er dann geboren ist, aber das ist nicht die Antwort, die gefragt wurde. Ne? Oder der typische Saarländer, im nächsten November wäre ich 67. Ja, schön, aber wir wollten wissen, wie alt sie jetzt sind. Ja, Frauen, ist jetzt ne, mal wieder macho-mäßig, aber also muss ich das wirklich sagen? 45, ne? Fände ich jetzt gar nicht so lustig, die Frage, ne? Aber oft ein Tabuthema, ja. Und also da lernst du allein an dem Punkt, wie alt sind sie in Jahren, lernst du den Menschen schon kennen. Ne? Muss man ja auch dazu sagen, gehört zu unserem Job, dass wir halt den Menschen auch in kürzester Zeit kennenlernen. Vielleicht auch durchschauen, ne? Je nachdem, was es so für ein Typ ist. Ne? Also zum Beispiel auch lustig. Es gibt ja Zeugen, die haben ja auch entweder ein Zeugnis- oder Aussageverweigerungsrecht in bestimmten Konstellationen, ja. Insbesondere nahe Verwandte, ne? Ich muss also meine Verwandtschaft nicht belasten, ne? Sagt der Richter, Frau Müller, Sie sind die Mutter des Angeklagten. Sagt die, nein, nicht mehr. Oh, da hat er aber dumm geguckt, der Angeklagte, ja. Das war da. Ne? Also solche Sachen hast du. Oder dann die berühmte Frage, man hast du ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn du verlobt bist, ja? Sind Sie mit dem Angeklagten verlobt? Ja. Wie lange? 16 Jahre, 3 Monate und 4 Tage. Denkst du, boah, da hat das ja nicht so ernst gemeint, ja. Sie wusste wohl noch genau, ne, aber er hat es wohl nicht so ernst gemeint, ja. Ne, also da hast du die schönsten Geschichten, ja, allein jetzt schon von diesen kleinen formalen Sachen, ne.
Ja. Ja, lieber Martin, wenn du nichts mehr hast, Fizi, dann danken wir dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal einen kleinen Einblick in deine Welt gegeben hast. Also wirklich sehr, sehr interessant, weil so kommt man ja nie dazu, mal mit einem Staatsanwalt zu sprechen. Und gut, wenn du uns auch als authentisch einschätzt, wie wir jetzt wissen, kannst du sehr, sehr gut Menschen einschätzen. Und das ehrt Beruf, uns ja. Natürlich sehr. Und war echt richtig schön, dass du mit auf Malle warst, dass wir dich hier kennenlernen durften. Und ich muss sagen, sportlich bist du ein Kämpfer. Ich habe heute gesehen, am ersten Berg stramm hochgefahren, denke ich mir, ist es vielleicht zu schnell? Nein, bis zum Ende, 130 Kilometer sind wir heute gefahren, ja, mit 2200 Höhenmeter, also wir sind berghoch, bergunter gefahren.
Also vielleicht das Höchste, was ich hier gefahren bin, sind 1630 am Tag, ne? Mit Abstand der Rekord meines Lebens, ne? Jetzt mit 57 Jahren, also ich kann auch nur jedem sagen, der jetzt vielleicht keine 20 mehr ist, ne? Das ist just a number, ne? Also ihr könnt trainieren, ihr könnt was aus euch machen, ne? Und auch so Vatasia Camp, muss ich sagen, extrem tolle Sache. Man muss sich halt drauf einlassen, ne? Also da darfst du jetzt nicht sagen, hier, ich gehöre nicht dazu und ich will mit keinem reden, sondern im Gegenteil, du wirst hier so herzlich empfangen, ne? Also vielleicht noch ganz kurz die Geschichte mit dem, ne? Also ich habe dann erstmal überlegt, ob ich mich hier anmelden soll, dann gab es diesen Winterpokal, ich bin ja noch nie ein Rennen gefahren in meinem Leben, da habe ich mich da angemeldet, bin natürlich gleich Letzter geworden, 8 Minuten auf den Vorletzten, das hat auf 25 Kilometer echt wehgetan, ein bisschen trainiert habe ich ja zu Hause schon, ja, und dann habe ich dann wollte ich beim nächsten Mal, kam dann dieser Discord-Channel, ja, und dann sahst du lauter nackt schwitzende Männer auf irgendwelchen Rädern, ja, das war schon ganz komisch und dann, ich bin jetzt seit ganz kurzem auf Zwift und ich Discord wusste ich gar nicht, wie das geht und dann habe ich diesen Zwift-Rennen habe ich nicht gefunden, ja, und dann schreibst du den Fizi an, ja, 8 Minuten vor Beginn des Rennens, der sitzt da und schwitzt vor sich hin, ja, und dann hat er nichts Besseres zu tun, als dem völlig unbekannten Martin den Link fürs Rennen zu schicken und das 2 Rennen hintereinander, das ist echt peinlich, ja, aber das zeigt nur, wie freundlich und wie hilfsbereit die sind. Das hätten die Jungs alles nicht nötig, was sie hier machen. Und ich bin wirklich sowas von dankbar für das, was ihr hier geleistet habt. Also sage ich euch ganz offen, ne? Es ist wirklich, wie sie sagen, du kommst als Fremder und gehst als Freund.
Vielen Dank und damit sagen wir nochmal Danke für die lieben Worte und Dann würde ich sagen, mach mal zu, Fizi, sag du noch Tschüss und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, lieber Martin, ich kann es nur zurückgeben. Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Oder wie sagen wir nicht, wenn Jupp und ich telefonieren? Ja, das klingt doch gut. Nein, danke, dass du hier bist noch und nicht warst, dass du den Wahnsinn eine Woche mit uns gemacht hast. Und Jupp und ich hatten gerade eben schon die pathetischen Worte, als wir von der Tour kamen, meinte Jupp, es könnte schon die geilste Woche, die wir jemals hatten, waren. Meinst du, ja, sagen wir jedes Mal. Aber das zeigt ja, dass wir uns auch jedes Mal steigern. Und auch du bist ein Teil davon, dass es wahrscheinlich, wir haben ja morgen noch Gott sei Dank einen Tag und einen Abend, wahrscheinlich die geilste Woche aller Zeiten ist. Bist du ein Teil davon, weil ohne dich wäre diese Woche nicht so geil. Und wie jeder andere unserer Gast oder Gästin oder Gästinnen, ein Teil davon sind und wir hoffen, dass das so weitergeht und das ist genau der Ansatz. Wie gesagt, wenn du vollkommen richtig sagst, wenn du Radfahren willst und mit keinem reden willst, sind wir, glaube ich, das Falscheste, was du machen kannst, dann bitte buch nicht bei uns, aber wenn du selbst, ja, wir haben Pärchen dieses Jahr dabei, die Pärchen Urlaub machen und beide begeistert sind.
Sie sind noch zusammen
und ich glaube, beide sehr glücklich oder alle vier insgesamt. Und oder auch wenn man alleine kommt, wie gesagt, man lernt hier Leute kennen, man lernt wahnsinnig lustige Sachen kennen. Ich habe noch keinen traurig rumlaufen gesehen. Ich selber war auch nicht traurig. Ich hatte heute einen kleinen Moment, wo ich traurig war, wo mir mal in den Kopf kam, fuck, das ist ja morgen schon vorbei. Da bin ich wirklich traurig von. Und deswegen, Martin, danke, dass du hier warst, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir bauen jetzt ab, geh nochmal in die Theke auf ein schnelles und dann geht's auch in die Haie, oder? Super. In dem Sinne. Jupp nickt mir zu, er hat kein Mikrofon, ich kann immer weiterreden. In dem Sinne, macht es gut. Tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.